Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Uns beschäftigt heute in dieser Sendung das Thema Leiden, Verstehen. Unser Leben als Christen, als Getaufte ist ja von der Liebe und nicht von einem unbekannten Schicksal gelenkt. Und trotzdem und erst recht ist es schwer, Leiden und, wie man das früher im Deutschen auch sagte, Widerfahrnisse im Leben zu verstehen, das einzuordnen und anzunehmen. Und das ist eine Erfahrung, die bereits im Alten Testament aufscheint. Das berühmte Hiob-Buch, aber auch in dem weniger bekannten Buch Tobit findet sich zu diesem Thema so einiges. Wie kann ich, wie kannst du ganz konkret in der Erfahrung des Leidens die Liebe Gottes gleichzeitig erfahren, daran festhalten, nicht an Gott zu verzweifeln, nicht am Leben zu verzweifeln, Gott unterwegs zu entdecken und die Abenteuer des Lebens mit einem neuen Geist. Ein wichtiges geistliches Thema, und dazu hielt der Legionär Christi, die Legionäre Christi sind eine Ordensgemeinschaft, dazu hielt der Legionär Christi, Pater Francisco Sunderland aus Mexiko, einen Einkehrtag, das Buch Tobit, wie Gott uns innerlich heilen will. Pater Francisco Sunderland.
Wir werden heute über das Buch Tobit ein bisschen reden. Dieser Vortrag über das Buch Tobit habe ich schon seit lange vorbereitet. Es ist so in 4 Teilen geteilt, so wir werden so 2 und 2 nehmen. Und es war so gedacht, ein bisschen mit Einbildung, es war so gedacht, als ob es wäre so wie eine Sinfonie mit 4 Sätzen. Und der erste Satz ist ein bisschen mehr bewegt. Es heißt Allegro con brio. Und dieser Allegro con brio, Sie werden es sehen, ist so wie der erste Satz von dieser berühmte 5. Sinfonie von Beethoven. Sie werden das gleich erfahren, warum. Weil die Frage im Buch Tobit, einer der Fragen vom Buch Tobit ist Leiden und Schmerz. Leiden und Schmerz haben stets eine wichtige Rolle in den Religionen gespielt, in alle Religionen. So ist es immer so ein zentrales Thema. Einige von Ihnen, von diesen Religionen, kreisen völlig um diese Gegebenheiten, die sie als das schlimmste Übel überhaupt betrachten. Denken Sie auch, also für Sie, also Leiden und Schmerz, ist das Schlimmste in meinem Leben, oder das ist, was ich vermeiden will, unbedingt. Es ist etwas zu vermeiden. Auch auf philosophische oder künstlerische Ebene werden beide, Leiden und Schmerz, nur als Qual für die Menschen bezeichnet oder dargestellt. Zum Beispiel von Ludwig van Beethoven im ersten Satz. Dieses Schicksal, die über uns kommt, durch diesen Leiden, durch diesen Schmerz. Und auch für uns Christen sind diese Begriffe wichtig, Leiden und Schmerz. Aber die sind wichtig, weil sie von der Liebe Gottes, die in dieser Welt erschienen ist, untrennbar sind. Tatsächlich ist unser Herr Jesus Christus einem Weg des Leidens und des Schmerzens gefolgt, um uns Menschen von unseren Sünden zu erretten. Ja, die Sünde. Wir Christen verstehen Leiden als eine Folge der Sünde, die in Urzeiten von Adam und Eva begangen wurde. Gott wollte weder Leiden noch Schmerz für die Menschen und will es noch heute nicht. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt von diesem Einkehrtag. Gott wollte weder Leiden noch Schmerz für niemand und will es heute nicht. Es war und ist der Missbrauch der uns von Gott gegebene Freiheit, der Leiden und Schmerz verursacht und sie in unsere Welt gebracht hat. Für uns aber ist Schmerz nicht das schlimmste Übel. So, wenn wir hören diese Aussage, vor allem Gesundheit. Also ich wiederhole, für uns ist Schmerz nicht das schlimmste Übel. Was wir Christen eigentlich dramatisch empfinden, ist die Trennung von Gott. Von dieser Trennung sind Leiden und Schmerz bloß Folgen. Der Versuch, Leiden zu blockieren oder ohne weitere Anstrengungen nur den Schmerz zu lindern, kann auf der Dauer unmöglich erfolgreich sein. Um ein Problem endgültig zu lösen, muss man vor allem seine tiefste Ursache finden und diese angehen. Verstehen Sie mich nicht so schlecht? Also ich sage nicht, dass man nicht Medikamente nehmen muss, wenn man Kopfschmerzen hat. Oder ich sage nicht, dass man soll versuchen, gesund zu bleiben und auch die Probleme zu lösen, wenn es Probleme gibt, die Schmerz verursachen. Das Tiefste, das hier zu verstehen ist, ist, dass der Schmerz, der Ursache der Schmerz, der endgültige Ursache der Schmerz, ist die Sünde. Und da ist, wo die meisten Anstrengungen von uns gehen sollten. Gott Vater wusste das wohl und deswegen hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, um die Beziehung der Liebe neu zu stiften, um sie zu befestigen und weiterzuentwickeln. Diese Beziehung der Liebe heißt Gnade. Nur in einem Kontext von Liebe und Gnade kann man verstehen, was Leiden und Schmerz wirklich bedeuten und in ihnen sogar einen Sinn finden. Was in sich sinnlos war, hat im Kreuz Jesu Christi einen Sinn gefunden. Und jetzt, was hat das mit dem Buch Tobit zu tun? Also die Suche nach einem Sinn des Leidens ist stets in der Geschichte des Volkes Gottes gegenwärtig. Sie ist immer da. Also Israel ist wirklich auf der Suche, warum sollen wir diese Last von den Ägyptern tragen, warum gibt es nicht Essen, warum gibt es Trockenheit, also warum gibt es kein Wasser und so weiter und so fort. Und auch diese Loskommen von Sünde ist Exodus und so weiter und so fort. Es ist unmöglich, diese Suche nach einem Sinn des Leidens von der Bibel zu trennen. Es ist immer da, es ist ein immerwährendes Thema. Das spiegelt sich zum Beispiel im Daniel 3, wo es steht, in aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keiner, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Das Volk Israel hat eine harte Lektion lernen müssen. Als es seinem Gott untreu wurde, musste es in der Verbannung ziehen. Diese Stelle der Bibel ist eine Stelle aus der Verbannung, aus Exil. Und im Exil gibt es aber noch Menschen unter dem Volk, die aufrichtig dem Weg des Herrn folgen wollen. Und hier ist, wo Tobit kommt. Also es gibt Menschen, die mitten in diesem Leiden, mitten in diesem Exil, Exil bedeutet für uns so übersetzt Leiden, Exil bedeutet eine Situation, die nicht einfach zu verstehen ist. Und diese Menschen sagen hier aus dem Mund von Daniel, du aber nehmt uns an, wir kommen mit zerknirschten Herzen und demütigem Sinn, wie Brandopfer von Widern und Stieren, wie tausenden fetter Lämmer, so gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt. Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suchen dein Angesicht. In diesen letzten Versen wird einen Geist, eine innere Haltung beschrieben, die trotz der Situation des Exils und unter sehr schwierigen Umständen Gott die Treue zu halten sucht. Ja, nach der Zeit des babylonischen Exils, als die Wunden des Volkes noch frisch und empfindsam waren, waren Männer mit diesem Geist, so wie Esra oder Nehemia oder wie Tobit und es gibt andere Namen in der Bibel, die von diesem Geist bewegt, wieder Jerusalem aufgebaut haben. Sie wussten nämlich, dass ihr Unternehmen nicht gelingen würde, ohne die Treue zum Bund Gottes zu halten. Sie hatten festgestellt, dass im Vergleich zur gelebten Treue gegenüber Gott das Aufbauen von Städten und Tempels an sich, so herrlich es auch immer scheinen möge, nichts ist. Das ist sehr aktuell, weil wenn Sie denken, dass ich höre immer so, dass Menschen sagen, ja, das Problem mit unserem Glauben ist jetzt Wohlstand. Also vielleicht Wohlstand ist nicht das Problem, aber das Problem ist, wo man das Herz stellt. Ne? Und wenn wir versuchen, etwas aufzubauen, nur mit Geld oder nur mit Dingen, die nicht wirklich zum Grund gehen, dann diese Wiederaufbauen wird nicht lange dauern. Also nur Gott kann Städte aufbauen. Das ist der Sinn, was hier beschrieben ist. Es nutzt nicht, wenn wir schöne Tempel, schöne Altäre bauen oder das machen, wenn Gott das nicht macht. Und das ist sehr deutlich im Psalm 50, wo es steht, nicht wegen deiner Opfer rüge ich dich. Deine Brandopfer sind mir immer vor Augen. Doch nehme ich von dir Stiere nicht an, noch Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehört alles Getier des Waldes, das Wild auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel des Himmels, was sie regt auf dem Feld, ist mein eigen. Hätte ich Hunger, ich brauche es dir nicht zu sagen, denn mein ist die Welt und was sie erfüllt. Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Aus all dem kann man herauslesen, dass Leiden und Schmerz in der Bibel viel mehr als Bühne für eine geistige Erneuerung dargestellt werden, denn als Tragödie oder Schicksal. So sehen Sie, dieser erste Satz, das ist Schluss mit dem ersten Satz, dieser erste Satz, die klingt so wie ta-ta-ta-tan. Es war nicht Schicksal, sondern es ist eine Bühne zum geistige Erneuerung. Es gibt tatsächlich Schmerz, es gibt tatsächlich Leiden, aber Gott möchte, dass wir diese Schmerz und diesem Leiden so betrachten, als es ist eine Möglichkeit für uns, um uns geistig zu erneuern. Es ist eine Möglichkeit für uns, um näher zu Gott zu kommen. Und das ist ein wichtiges Teil vom Buch Tobit, wenn man das Buch Tobit verstehen will, wenn man im Buch Tobit tiefer gehen will. Jetzt gehen wir zum zweiten Satz. Und normalerweise, nicht immer, aber in vielen Sinfonien, der zweite Satz ist langsamer, so wie ein Adagio. In diesem Fall, es ist auch für uns so ein Adagio, aber von einem Gitarrekonzert. Also es gibt so ein Gitarrekonzert von einem Spanier geschrieben, die heißt Concierto de Aranjuez. Und der zweite Satz ist wirklich traurig, weil dieser Mann, Joaquín Rodrigo, der hat dieses Konzert geschrieben, hatte so einen Sohn und der Sohn ist gestorben, als er sehr jung war. Und dieser Sohn war so das Licht seiner Augen. Er sagt, es ist mein Sohn, er ist meine Zukunft, er ist mein Nachfolger, ich liebe meinen Sohn. Und plötzlich, der Sohn ist gestorben. Man hat diesen ganz traurigen Satz, wo man sagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also wie ist es halt, dass ein so junger Mann sterben muss? Schauen wir mal, was dem Buch Tobit in diese Richtung zu sagen hat. Dass Leiden mit Sünde zu tun hat, wussten schon die Jünger Jesu. Wir lesen im Johannesevangelium, unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Das ist eine sehr gute Frage, auch wenn es scheint, dass es offensichtlich ist nicht so eine vernünftige Frage. Es ist doch eine sehr tiefe Frage. Schon unabhängig von der Heiligen Schrift wissen auch Volksweisheiten gut, dass wer Falsches tut, es auch büßen muss. Es geht darum, um ein gewisses Gleichgewicht bzw. um eine Ausgewogenheit zu halten, die man moderner vielleicht als Balance oder Harmonie bezeichnen würde. Das Gegenteil ist aber auch wahr. Man kann logisch denken, jemand, der immer gut ist oder der anscheinend nichts Falsches gemacht hat, es muss ihm gut gehen. Einer der schönsten biblischen Ausdrucks dafür ist in dem Psalmen zu finden. Im Psalm 37 steht, einst war ich jung, nun bin ich alt, nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Kinder betteln um Brot. Doch genau hier scheint das bittere Drama unseres Buches auf. Denn das Buch Tobit erzählt zunächst von einem Gerechten, echt Gerechten, der eben doch verlassen ist, beziehungsweise verlassen zu sein scheint. In der Schilderung des Gerechten, aber doch blind gewordenen Tobit, gelangen wir zu solch finsteren Stellen, wo er auch von seiner eigenen Frau heftig beschimpft wird. Ich lese aus dem Buch Tobit. Da sagt die Frau, Wo ist denn der Lohn für deine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Jeder weiß, was sie dir eingebracht haben. Ja, etwas Ähnliches lesen wir auch im Buch Hiob, ne? Wenn die Frau sagt, hältst du immer noch fest an deine Frömmigkeit? Lästere Gott und stirb. Sodass Tobit sich sogar den Tod wünscht. Wir lesen weiter im Kapitel 3. Lass mein Geist von mir scheiden. Lass mich sterben und zu Staub werden. Es ist besser für mich, tot zu sein, als zu leben. Denn ungerechte Vorwürfe musste ich anhören und ich bin sehr betrübt. Lass mich jetzt aus meiner Not zur ewigen Ruhestatt gelangen. Und etwas Ähnliches wird die Sarah, also eine andere Person von diesem Buch, sie wird sich auch den Tod wünschen. Traurig ist wirklich so dramatisch, nicht nur traurig, es ist dramatisch, dass jemand, der immer Gutes gemacht hat, immer dafür den anderen Menschen war, solche Aussagen aus seinem Mund kommen. Warum gibt's solche Dinge? Warum muss das sein? Eine solche Niederlage muss für jemanden, der viel Gutes von seinem Tun erwartet hatte und nun keine Erklärung für sein Desaster findet, eine ungemein traurige Erfahrung sein. Und das ist genau, was mit unserer Komponist Joaquin Rodrigo geschah. Also warum musste das Kind sterben? Also ich verstehe das nicht. Und er drückt das aus durch diesen traurigen Satz. Der gottsuchende Mensch findet Hindernisse jedoch nicht nur in den Umständen, die durch andere Menschen oder die Welt um ihn herum verursacht werden, sondern auch in sich selbst. Viele von uns haben schon vielleicht diese Erfahrung gemacht, dass wir denken, ja, ich erfahre viel Schlimmes, aber ich muss aufrichtig sein, ich bin nicht so ganz unschuldig. Und das ist, was mich am meisten Schmerz bringt, weil wenn ich wirklich nichts gemacht habe, aber manchmal ich habe auch Fehler gemacht und jetzt, ja, ich weiß, du strafst mich für meine Fehler. Ne? Und das ist diese Versuchung, dass weil ich merke, dass ich selbst nicht vollkommen bin, all das Schmerz oder Leiden, das ich erfahre, sage ich, das ist eine Gottesstrafe für mich, weil nicht nur andere Menschen tun Böses, sondern auch ich bin auch schwach und ich mache auch Dinge, die ich nicht tun sollte. Solche Erfahrung ist die Erfahrung auch von Sarah, Raguels Tochter, in unserem Buch Tobit. Wahrscheinlich ermüdet von den Widerwärtigkeiten ihres Lebens, hatte Sarah ihre Mägde hart behandelt. Also sie hat die tatsächlich hart behandelt. Nun wird sie von ihnen im gleichen Moment, in dem auch Tobit seine Schmacht erleidet, mit so grausamen Worten beschimpft, dass sie sich das Leben nehmen will. Lesen wir aus dem Buch Tobit wieder. Da sagen die Mägde von Sarah, begreifst du denn nicht, dass du deine eigenen Männer erwürgst? 7 hast du gehabt, doch kein einziger ist dir geblieben. Wenn sie schon sterben mussten, dann verschwinde du doch mit ihnen. Hoffentlich bekommen wir nie einen Sohn oder eine Tochter von dir zu sehen. Das haben die zu Sarah gesagt. Als Sarah das hörte, wurde sie so traurig, dass sie sich erhängen wollte. Aber sie dachte, ich bin die einzige Tochter meines Vaters. Wenn ich das täte, wäre es eine große Schande für ihn und ich wäre schuld daran, dass der alte Mann vor Kummer ins Grab sinkt. Ja, wir können hier die Darstellung einer zweifachen Dimension der Sünde erkennen. Die Menschen leiden nicht nur wegen der eigenen Sünden, sondern auch aufgrund einer Anhäufung der Sünde anderer, die schon seit Urzeiten wächst. Dass Menschen für die Schuld anderer bezahlen müssen, ist wiederum, unabhängig von den Aussagen der Bibel, auch dem allgemeinen Bewusstsein bekannt. Wir müssen auch für das bezahlen, was andere Menschen gemacht haben. Das ist auch die Geschichte von der Korruption. Also es gibt Korruption, es gibt nicht Geld, um die Straßen zu renovieren und wir alle müssen durch diese Straßen mit Löcher fahren. Also das ist ein ganz deutliches Beispiel, besonders im Land, wo ich herkomme, aus Mexiko, es gibt so viele Straßen mit Löcher. Man sagte, ja, Das sind auch die Sünden von anderen Menschen, aber wir alle müssen dafür bezahlen. So, das ist nicht neu in der Bibel, sondern das ist überall in der Welt zu sehen. Neu aber ist der biblischen Offenbarung die Art und Weise, wie die von Gott geleitete Menschen auf solch eine dramatische Realität reagieren. Paulus behauptet zum Beispiel: Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das, also diese Aussage ist unmöglich, das menschlich zu verstehen. Es ist schon jemand, der von der Gnade berührt worden ist, wenn er so reagiert. Und eine ganz ausgefeilte Theologie dazu ist im Hebräerbrief zu finden. Und jetzt der Autor von dem Hebräerbrief, er meint nicht die Märtyrer, die wir kennen, sondern er meint die Personen im Alten Testament. Und hören Sie zu, was der Autor vom Hebräerbrief sagt. Einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Gesteinigt wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen in Schafspelzen und Ziegenfellen umher, notleiden, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens von Gott besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt. Das ist im Alten Testament. Weil Gott erst für uns, für euch, die ihr hier seid, für uns etwas Besseres vorgesehen hatte. Denn sie sollte nicht ohne uns vollendet werden. Das ist wunderbar, diese Aussage. Es ist so theologisch tief, das bedeutet, dass wir nehmen auch teil an den Leiden, aber auch an die Erlösung von diesen Menschen. Weil Jesus Christus in seinen Christen gegenwärtig ist. Und das gibt zum Schmerz eine ganz, ganz andere Dimension. Und Joaquin Rodrigo, unser Komponist von diesem Satz, er war katholisch und er hat das auch so gesehen. Und wenn Sie hören weiter diesem Konzert, Sie werden sehen, dass der dritte Satz ist ein Satz, wo es natürlich der Schmerz ist immer im Hintergrund, weil man kann nicht sagen, ja, ich leide jetzt nicht mehr den Tod meines Sohnes. Ne? Aber es ist ein dritter Satz voller Hoffnung. So wie ein bisschen so, ich denke, ne? Mein Sohn ist in guten Händen und ich habe die Hoffnung, dass ich meinen Sohn wiedersehen werde, dass ich auf wunderbare Weise meinen Sohn wieder bekommen werde. Und das ist mein Glauben. So, es muss so einen zweiten Satz geben, weil es ist einfach normal und gut, diese Trauer zu haben. Es gibt auch ein Zeit für Trauer. Aber wenn wir tiefer gehen in uns selbst, man muss sagen, ja, es gibt einen Sinn. Und noch eine Dimension vom Buch Tobit. Erst nun erhält sich uns die Antwort Jesu auf die Frage, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Und die Antwort lautet, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbart werden. Der dritte Satz ist ein bisschen mehr bewegt und das ist so, es heißt so eine Friska so von Franz Liszt. Und es ist so eine Friska, weil es ist so bunt und ein bisschen so wiederholend. Und ja, fangen wir an. Besonders auffallend im Buch Tobit ist eine Bewegung. Und deswegen ist es so, dieser Satz ist ein bisschen mehr bewegt. Es ist sozusagen eine Geschichte mit Initiative. Es kann sein, dass es sogar zwei Arten von Bewegung im Buch zu finden sind. Eine mehr persönliche bzw. innerliche Rührung der Charakteren und eine allgemeine Erschütterung der ganzen Erzählung. Also das heißt, nicht nur im Buch Tobit, sondern vielleicht in alle Bücher, das wir gelesen haben, gibt es zwei Dramen, also oder zwei Geschichten. Es ist die Geschichte von den Seelen, also von den einzelnen Personen, die da sind und wie die wechseln, wie die wachsen, und die Geschichte von der Gesellschaft oder vom Buch in allgemein. Und so ist es auch mit dem Buch Tobit. Wenn erst in Christus die Geheimnisse von Sünde und Liebe, Leiden und Erlösung in ihre ganze Fülle verstanden werden, und das sagt der Katechismus Nummer 385, also Jesus Christus ist die Fülle oder sozusagen die Lösung aller Geheimnisse. So, warum gibt es Sünde und Liebe? Also was ist Sünde und Liebe? Das erfahren wir tief im Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Oder Leiden und Erlösung, das erfahren wir auch in Jesus Christus. So, Jesus Christus ist diesen Ziel der Geschichte und von allen Ereignissen, das überhaupt sind. Und so ist es auch mit der Bibel. Alle die Bücher der Bibel und alle die Momente der Bibel haben eine ganz, ganz klare Richtung. Und diese Richtung ist Jesus Christus. Das bedeutet, dass die Personen und die Bücher in der Bibel nicht eine gewisse auch Selbstständigkeit haben. Aber die Bibel ist, so wie Pater Anton Vogelsang sagt, ein einziges Buch. Es ist eine einzige Geschichte. Es ist nicht so ein Manuell von Autoreparatur-Manuell. Also möchten Sie, haben Sie ein Problem mit dem Motor, dann öffnen Sie Seite 129. Sondern die Bibel ist etwas, die man zusammennimmt. Und es hat einen Sinn vom Anfang an, von Genesis bis zum Ende in der Offenbarung des Johannes. So, wenn erst in Christus alle diese Geheimnisse ihre ganze Fülle finden, wie können wir das ganze Alte Testament ohne diese Bewegung verstehen? Ja, wie gesagt, es gibt Momente der Bibel, die wirklich wie ein musikalisches Rondo klingen, das sich unter stets wiederkehrenden Klagabschnitten doch auch immer nach vorne bewegt. Manchmal ist es so mit Mozart oder mit Haydn, dass sie wiederholen immer das Gleiche, aber auf eine kleine Änderung, um uns wirklich in dieses Thema zu bringen. Und die Bibel ist auch so. Also die Bibel sagt manchmal das Gleiche, aber auf sehr unterschiedliche Weise, damit die Leute immer tiefer in diesem Geheimnis kommen können und damit sie in diesem Geheimnis auch wachsen. Und das ist nicht nur für die Leser der Bibel, sondern es ist auch für das Volk Gottes. So, das Volk Gottes hat im Laufe des Jahrhunderts viel besser verstehen, wer der Gott ist. Die wussten von Anfang an, wer der Gott Israels war, aber die haben mit den Jahren immer besser verstanden, was für ein großer Gott die hatten. In der Erlösungsgeschichte gibt es vielen gerechten, bemerkenswerten Menschengestalten. Vielen von ihnen sind sogar Andeutungen, Modelle von dem, der kommen sollte, um uns endgültig von unseren Sünden zu erretten. Jesus. Zu diesen Menschengestalten gehören sicherlich Tobit oder Iob, die wir schon genannt haben, oder die Heldinnen Judith, Esther oder Judas Makkabäus, der große Held, oder Esra und Nehemiah, sie haben so den Tempel wieder aufgebaut nach dem Exil. Dennoch bleiben sie, wie wir alle, letztendlich nur Menschen. So, sie lesen die Bibel und sie merken, es gibt keinen Mensch im Alten Testament, der ohne Sünde ist. Also es ist Abraham auch, also die Geschichte mit seiner Frau in Ägypten oder David, der König David, der große König, in diese Geschichte mit dieser Frau von Uriah. Auch Noach, also der einzige Gerechte, der sich von dieser Sintflut errettet hatte, der gleich nach dem Sintflut hat sich betrunken, war betrunken. Also man merkt, dass es gibt nur ein Gerechter, und der Gerechte ist Jesus Christus. Aber wie gesagt, diese Menschen sind bemerkenswerten Menschen gestaltet, die sind Andeutungen zu Jesus, deuten Jesus Christus. Der Psalmist bittet Gott sogar um diese Erziehung für die Menschen. Diese Menschen brauchen erzogen werden. Diese Menschen brauchen nach und nach zu verstehen, was diese Vollkommenheit bedeutet, weil die selber nicht vollkommen sind. Und wir lesen im Psalm 119 von einer Seele, die sich bedankt, von dieser Bitte für Erziehung. Im Psalm 9 lesen wir, wirf Schrecken auf sie, auf die Menschen. Wirf Schrecken auf sie, o Herr, erkennen sollen die Völker, sie sind nur Menschen. Und die betende Seele bedankt sich persönlich für diese gottgeschenkte Erziehung. Im Psalm 119 steht, dass ich gedemütigt wurde, war für mich gut. So sehen Sie, also Gott nützt auch diese Leiden und Schmerz, um etwas zu bewirken, die wir so ein bisschen wie Erziehung nennen könnten. Also Gott sagt, du musst noch viel lernen und manchmal musst du das durch Leiden und Schmerz lernen. Wer von euch Vater oder Mutter ist, weiß genau, was ich hier gemeint ist. Weil die wissen auch, dass die eigenen Kinder, unabhängig von wie viel wir die lieben, wir wollen das Leben für unsere Kinder geben, aber manchmal, wir müssen so zugeben, ja, es ist gut, dass er ein bisschen leidet, dass das Leben ihm, dass er etwas vom Leben lernt, damit er so innerlich wächst, damit er wirklich so einen besseren Menschen wird. So, das ist auch nicht neu. Bewegung, also diese Bewegung der Geschichte, könnte deshalb im Buch Tobit auch mit Erziehung übersetzt werden. Wer könnte am Beginn der Erzählung vorausahnen, dass der gleiche Mann Tobit, der wohl aufgrund der Last von so viel Schmerz und Ungerechtigkeit sogar seine Frau fälschlich beschuldigt, ein Böckchen gestohlen zu haben, weil Sie wissen schon, also es gibt einen Moment, wo auch Tobit sauer war und er sagte zu der Frau, du bist eine Räuberin. Und die Frau war keine Räuberin, aber er war auch sauer. Also es ist genau wie Sarah. Sarah war auch eine gute Frau, aber dann sie hat seine Mädels beschimpft. Auch Mose war ein ganz gutiger, demütiger Mensch, aber er hat bezweifelt in einem gewissen Moment und Gott hat zu ihm gesagt, du kommst nicht in das verheißene Land. Also es gibt Momente der Schwachheit. Aber wer hätte sagen können, dass dieser Mann, der auch so am Anfang so schwach war, hat fast am Ende des Buches, im Kapitel 13, so was Schönes gesagt. Wohl denen, die betrübt waren über deine harten Strafen, denn sie werden sich über dich freuen, wenn sie all deine Herrlichkeit sehen. Sie werden sich freuen in Ewigkeit. Meine Seele preise Gott, den großen König. Das sagt Tobit in Kapitel 13. Ja, beim Lesen dieser Erzählung dürfen wir die herrliche Wandlung einer Seele miterleben, genau wie es im Psalterium steht. Wohl dem Mann, den du, Herr, erziehst, den du mit deiner Weisung belehrst. Psalm 94. Das ist die persönliche oder innerliche Rührung der Charaktere, die diese Geschichte durchzieht.
Das war Pater Francisco Sunderland. Es ging um das Buch Tobit, das alttestamentliche Buch Tobit, wie Gott uns innerlich heilen will. Das war die Frage, der Pater Francisco Sunderland in diesem geistlichen Vortrag nachging. Diesen Vortrag haben wir natürlich auch in unserer Mediathek auf horeb.org. Horeb.org. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, da gibt es einen Link zu den Legionären Christi bzw. zum Regnum Christi, dieser Laienbewegung, und da können Sie sich mal auf den entsprechenden Websites ein bisschen umsehen, vielleicht ist da ja was für Sie dabei. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.